So, ich darf den nächsten Vortrag ankündigen. Herzlich willkommen also in unserer Session zur Natürlich Intelligent. Michael Hierweg wird sprechen über maschinelles Entscheiden und sicherlich wissen viele, dass man einiges modellieren kann und Automaten bauen kann. Aber was passiert, wenn jetzt Ausnahmen gebraucht werden? Herzlich willkommen und viel Spaß beim Vortrag.
Ja, vielen Dank, schönen guten Morgen zusammen. Es wird etwas mathematisch angehaucht. Wer das fürchterlich findet, sollte sich nach außen setzen, natürlich intelligent. Dann kann man nämlich fliehen, ohne über zu viele andere Individuen drüber zu hopsen. Da sind wir eigentlich auch schon voll im Thema. Individuen und so, worum geht es eigentlich? Ich habe mir im Gegensatz zu dem Überblicksvortrag gerade mal einen Teilaspekt der künstlichen Intelligenz rausgepickt, die Wissensrepräsentation. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist eben die, Regeln zu formulieren und über diese Regeln dann eben weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Wir sehen da gleich auch Beispiele. Wir werden allerdings auch in die Tiefe absteigen und sehen, dass das eben nicht irgendwie so Hexenwerk ist oder sowas, sondern eben wirklich mathematisch fundiert. Und gucken uns das dann eben exemplarisch dann auch tatsächlich mal im Detail an. Möglicherweise laufen Sie, lauft ihr nachher durch die Gegend, seht überall Regeln und Ausnahmen. Oder eben, dass in der natürlichen Umgebung fast keine Regel ohne Ausnahme auskommt. Also ich habe selbst überlegt, welche natürliche Regel könnte ich denn hier mal vorstellen, die keine Ausnahme hat. Und habe eigentlich so richtig keine gefunden. Nun gut. Okay, wir schauen mehrere Beispiele an. Eins ist ein ganz einfaches, das kommt aus dem biomedizinischen Kontext. Da geht es darum, dass Menschen Herz links oder rechts haben und rechts ist dann irgendwie der Spezialfall. Und wir schauen uns ein System an mit Zugriffskontrolle. Ja, wer darf an irgendwelche Projektdaten und wer nicht? Und wie man das eben regelbasiert mit Ausnahmen formulieren kann und trotzdem eben zu einer definitiven Entscheidung kommt. Das Beispiel wollte ich eigentlich anpassen, leider hat die Zeit nicht mehr gereicht, auf Axel Voss. Ja, urheberrechtlich geschützte Inhalte darf keiner irgendwo hochladen, außer man hat eine gültige Lizenz oder außer man hat eine Lizenz. Dann natürlich nicht, wenn die Lizenz abgelaufen ist und wenn es Satire ist, geht es trotzdem. Also solche Regeln kann man ja mal hinschreiben. Ja, und dann kann man mit automatischem Schließen einen Computer vom Grundsatz her dazu bringen, eben die Regeln dann richtig anzuwenden. Okay. Dafür gibt es Beschreibungslogiken. Beschreibungslogiken sind ein Teilgebiet der Prädikatenlogik erster Stufe. Die zeichnen sich durch eine prägnante Syntax aus und günstige Berechnungseigenschaften. Das ist ja schon mal schön. Sie unterscheiden sich durch Konstruktoren, die man eben hinzufügen oder weglassen kann. Und damit steigt oder fällt eben die Ausdrucksstärke der konkreten Sprache, aber auch die Berechnungskomplexität. So. In der Praxis, habe ich gerade schon motiviert, brauchen wir aber nicht nur Regeln, sondern eben auch anfechtbare Regeln. Anfechtbare Regeln sind gerade die, die eben Ausnahmen haben dürfen. Und wir möchten jetzt nicht monoton schließen, das ist also Schließen, bei denen eben Schlüsse auch revidiert werden können oder Ausnahmen zulässig sind, eben in Beschreibungslogik integrieren. Dabei möchten wir existierende Wissensbasen, die noch keine Ausnahmen kennen, weiterverwenden können, also im Sinne einer reinen Erweiterung und die günstigen Berechnungseigenschaften erhalten, aus dem Grunde einfach, weil diese Wissensbasen potenziell ziemlich groß sind. Okay, und damit geht's los. Beschreibungslogiken bestehen formal aus einer T-Box, einer A-Box, das ist eben Terminologie und Annahmen über die Individuen, also die Objekte, über die wir dann sprechen. Spannend sind eben Konzepte, die damit treffen wir eben Annahmen über die Individuen und Rollen, das sind eben Paarbeziehungen, die man ausdrücken kann. Wir sehen das gleich auch am Beispiel. Fragestellungen, die wir dann an so ein wissensbasiertes System oder Informationssystem oder manchmal auch Expertensystem genannt stellen, sind eben, ist die Beschreibung, die wir da angegeben haben, also das Regelwerk, überhaupt erfüllbar oder widersprüchlich? Ja, da könnte sich der Gesetzgeber mal eine Scheibe abschneiden und mal gucken sozusagen, ob das bei dem Regelwerk überhaupt hinhaut. Subsumiert ein Konzept ein anderes? Sind die Annahmen konsistent? und ist ein Individuum, Instanz eines Konzepts, heißt auf Deutsch, hat ein Objekt, über das wir da sprechen, jetzt die gewünschten Eigenschaften. Gehört es dazu oder ist es was anderes? Ja, ist das jetzt ein Auto oder war es ein Baum? Um das Beispiel vom autonomen Fahren aufzugreifen. So, bei den Konzeptbeschreibungen gibt es atomare Konzepte und atomare Rollen. Das sind so die essentiellen erstmal. Und dann kann man komplexere Beschreibungen induktiv durch Zusammensetzen mit Konstrukturen zusammenbauen. Wir schauen uns das gleich mal praktisch an. Das ist jetzt nochmal die abstrakte Version. Ein atomares Konzept, also das sagt jetzt eben, das Objekt klein a hat die Eigenschaft groß a. Und B und C stehen irgendwie in einer Relation zueinander. Jetzt mal ein wirklich praktisches Beispiel. Hier sagen wir aus, die Individuen Anna, Bert und Chris sind Benutzer. Anna, Bert und Doro gehören außerdem zu den Mitarbeitern. Ja, ich lasse jetzt, weil es schon sowieso schwierig genug ist, immer die weibliche Form weg. Das ist keine böse Absicht und tut eigentlich an der Stelle nichts zur Sache. Es ist alles nur exemplarisch. So, und jetzt haben wir Beispiele für Relationen, ja, oder eben diese Rollen. Anna kennt offensichtlich Bert, Bert kennt offensichtlich Chris und das Ganze ist nicht transitiv. Also nicht, weil Anna Bert kennt und Bert Chris kennt Anna auch Chris, sondern einfach erstmal nur so, wie es da steht. So, jetzt haben wir eine ganz einfache Wissensbasis. Okay, was heißt das jetzt? Ja, wie interpretieren wir das? Wie kriegen wir da jetzt Semantik und Bedeutung wirklich formal dran? So, wir sprechen über die Domäne der Interpretation. Das sind dann wahrscheinlich dann nachher eben echte Menschen oder deren Namen. Wir nehmen eine Interpretationsfunktion her, die eben diesen Rollen und Konzepten und so weiter eben Mengen zuordnen, und zwar Teilmengen der Interpretationsdomäne oder eben Teilmengen von Tupeln aus der Interpretationsdomäne. Und es wird jetzt gleich im Folgenden immer darum gehen, gehört denn irgendein Individuum dazu? Heißt auf Deutsch, hat es denn diese Eigenschaft oder steht es in der Relation zu irgendwem oder nicht? Beispiel, aus unserer Wissensbasis konnten wir jetzt eben ableiten, dass Interpretationsfunktion, Benutzer, Interpretation der Benutzer ist dann eben eine Menge, alle die, die wir daraus ableiten konnten. Und bei der Beziehung knows, ja, das war ja dann eben so eine zweistellige, da haben wir dann eben diese Paare der Leute, die sich kennen. Und unten haben wir mal ein Beispiel dafür, was falsch ist und warum ist das falsch. Oder vielleicht nochmal in der Zeile drüber. Über Doro war jetzt nicht gesagt, dass sie unbedingt Mitarbeiterin ist oder Chris, ich weiß es gerade auch aus dem Stegreif nicht mehr, aber es ist nicht schlimm, solange es keinen Widerspruch gibt. Die Interpretation unten mit Anna und Chris ist so nicht korrekt, einfach aus dem Grunde, weil wir schauen uns ja die User an und da haben wir auch einen mehr, nämlich Bert. Der fehlt. Und deswegen ist diese Interpretation nicht zulässig. Ja, das Regelwerk hat ganz klar gesagt, Bert gehört zu den Benutzern, also muss er auch da stehen. So, jetzt hatte ich ja gesagt, man kann mit Hilfe von Konstruktoren dann sukzessive komplexere Dinge zusammensetzen. Da gibt es dann gängigerweise eben diese. Was das jetzt im Einzelnen ist, ist gar nicht so wichtig. Die, die uns interessieren, sprechen wir gleich an. Wir brauchen gleich insbesondere die Konjunktion oder eben den Schnitt. Das wird auch mengentheoretisch dann gleich gedeutet. Also das soll eben einfach heißen, hat sowohl die Eigenschaften als auch die Eigenschaften. Und wir kriegen dann eben so eine Schnittmenge oder Teilmenge raus. Also beispielsweise könnte uns ja interessieren, wer sowohl Mitarbeiter ist, als eben auch Benutzer. So. Dafür müssen wir die Interpretationsfunktion erweitern und ja, Mengenlehre ist nett. Es ist ganz einfach. Ja, wir haben eben einfach die Schnittmenge. Da jetzt in der Mitte für das. Die Symbolik ist eben so, da wo es um eben diese Konzepte geht. Das hoch I heißt immer jetzt bitte auswerten sozusagen. Da, wo es eben um die Konzepte geht, da haben wir dann eben diese eckigen Symbole und da, wo wir in der Mengenlehre sind, dann eben diese bekannten Runden. Aber das ist jetzt nicht nur zufällig ähnlich, sondern schon so gewollt. Jetzt gucken wir uns das mal praktisch an. Wir haben also diesen Schnitt. der muss ausgewertet werden. Das geht einfach über mehrere Stufen und dann muss man einfach nur gucken, sozusagen, wer ist in der einen Menge, wer ist in der anderen Menge und ist schon fertig. Schlecht. Wackelkontakt? Okay. Ja, also einfach schrittweise umrechnen, oben die Interpretationsfunktion, dann eben auflösen, dann einfach gucken sozusagen, was ist in der einen Menge, was ist da in der anderen Menge, schon ist die Antwort da und das ist kein Hexenwerk, ohne neuronales Netz im Prinzip ganz einfach und ganz stumpf. So. Diese Symbole stehen jetzt eben für so ein Teilkonzept oder eben Unterkonzept oder eben Spezialisierung. Ja, C ist eben eine Teilmenge eben von D oder die sind eben gleich, also Äquivalenz. Diese Ausdrücke heißen dann eben Inklusionen bzw. eben Äquivalenzen und im Allgemeinen Axiome. Und jetzt kann man ja wild irgendwie interpretieren und das mit irgendwelchen Individuen füllen. Und am Ende geht es ja um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich gültig? Und eine gültige Interpretation, das ist eben ein Modell. Das ist eben ein Modell der Menge von Axiomen, für die gilt, dass eben die Interpretation alle Axiome erfüllt. Ja, also Modell sind eben gültige Interpretationen. Bei Interpretationen kann man vom Grundsatz her beliebigen Mist machen, aber wir interessieren uns natürlich für die gültigen. So, Beispiel, zwei Untermengen oder Teilkonzept oder wie auch immer Beziehungen, die wir eben da haben, werden eben auch über Teilmengen Beziehung eben realisiert. Und damit ist eben auch klar, Do hat festgelegt, gehört zu den Mitarbeitern. Und wenn das eben eine Teilmenge sein soll, der Leute, die überhaupt im System vorkommen, also die Mitarbeiter, dann muss Do natürlich eben auch Menge der Systembenutzer sein. Also in der Menge der Systembenutzer enthalten, genauer genommen. Ja, einfach über die Teilmengenbeziehung. So, jetzt gibt es diese Sprache AL, das ist so eine Standardsprache für Beschreibungslogik, die entsteht durch irgendwie nette Zusammenstellungen von zugelassenen Konstruktoren, wie ich schon sagte. Das beeinflusst Ausdrucksstärke und Berechnungskomplexität im Sinne der Komplexitätstheorie der Informatik, die man da eben anwenden kann. Und damit sind wir auch schon fast fertig. Wir schauen uns nämlich jetzt im Folgenden zwei Beschreibungslogiken oder insbesondere eine, diese EL-Bottom-Up, die eben im Vergleich zu der AL-Familie besonders einfach ist, also wenig Konstruktoren zulässt, insbesondere das universelle Konzept und die Konjunktion und die vollkommene existenzielle Quantifikation, die wir uns gleich nochmal im Detail anschauen. Gut, und das leere Konzept, was mit der leeren Menge korrespondiert eben auch. Also EL kann also das. Ja, das atomare Konzept kennen wir. Das Top-Konzept, da sind alle Individuen drin. Das leere Konzept, da ist gar nichts drin. Konjunktion oder Schnitt haben wir eben schon angeguckt. Und die vollkommene existenzielle Quantifikation, die so ein bisschen komisch aussieht, dann mit dem Existenzquantor, die schauen wir uns gleich an. Aber am Beispiel sieht die zum Beispiel so aus. Wir müssen also wieder die Interpretationsfunktion erweitern und jetzt bitte mal auf die dritte Zeile den Blick richten. Was heißt denn diese vollkommene existenzielle Quantifikation einfach? Das sind genau die Individuen aus der Domäne, also die Teilmenge der Leute, über die wir überhaupt sprechen, für die folgende Eigenschaft gilt, nämlich die müssen in einer Paarbeziehung stehen bezüglich der Rolle R. Und brauchen dafür zumindest mal einen Partner B, der eben aus C stammt. Jetzt mal ganz plakativ an unserem Beispiel eben, das ist eigentlich die gute Frage, man könnte das auch einfach nennen, wer kennt jemanden aus der Menge der Mitarbeiter? Ja, so, falls die Interpretation ein Modell ist, also gültig ist, dann heißt das. Nun, wenn Bert eben zu den Mitarbeitern gehört und Anna Bert kennt, dann gehört Anna zu den Leuten, die irgendjemand aus der Menge der Mitarbeiter kennen. Ja, also es ist etwas formal, aber wenig Hexenwerk. Okay, EL zeichnet sich dadurch aus, ganz wenige Konstrukturen und so weiter, eben günstige Berechnungseigenschaften, werde ich jetzt mal nicht beweisen und bietet sich deswegen als Ausgangspunkt für unsere Überlegungen an. Und jetzt machen wir was ganz Spannendes. John McCarthy, bekannter Wissenschaftler, hat Zirkumskription vorgeschlagen, eben um nicht monotone Schließen zu formalisieren. Nutzt dabei in der Formalisierung Prädikatenlogik zweiter Stufe und die Idee ist eben, Objekte zu umschreiben. So frei nach dem Motto, alles was auf dem Wasser schwimmt, ist ein Boot. Insofern keiner was anderes sagt oder so. So mal ganz informell dahingesprochen. Und jetzt geht es eigentlich um den Kern der ganzen Sache. Wir möchten jetzt Zirkumskription, also so eine Beschreibung mit Ausnahmen, ne, vielleicht gibt es ja doch noch was, was schwimmt und doch kein Boot ist oder sowas, eben in unsere doch sehr streng formale und einfach auszuwertende Beschreibungslogik integrieren. Natürliches Denken. So, das wurde vorgeschlagen von so einer italienischen Forschungsgruppe. Ist also jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Und die Idee ist, anfechtbare Inklusionen zuzulassen, also diese Unterkonzeptbeziehungen eben, die ausdrücken, dass das normalerweise ein Unterkonzept oder normalerweise eine Spezialisierung ist. So, und dafür gibt es diese zusätzliche Regel- oder Konzeptbeschreibung, die heißt nämlich, normalerweise ist C eine Teilmenge der Leute mit dieser wundervollen Eigenschaft, die auf der rechten Seite steht. Und das ist auch das Einzige, was wir jetzt zu EL-Bottom hinzufügen und das reicht. So, Beispiel. Ich hätte ja gesagt, Mensch, Herz, links, rechts, wie auch immer, schauen wir uns mal das Beispiel an. So, normalerweise, das ist die erste Zeile, gehören die Menschen zu den Subjekten, die irgendwie in einer Beziehung stehen zu ihrem Herz, was dann eben links platziert ist. Ja, wir stellen uns so eine biomedizinische Ontologie vor. Ein Situs inversus ist eine Teilmenge, nämlich von Menschen und Subjekten, die das Herz auf der rechten Seite haben. So, dann wird hier noch erklärt, was heißt das eigentlich, Herz, rechts, links, ist egal. Das Spannende ist noch das Letzte, nämlich beides zusammen ist ausgeschlossen. Ja? Ja, also wir haben die beides haben, rechts und links, sind halt eben Elemente, also Teilmenge der leeren Menge, die gibt's nicht. Wir müssen uns für irgendwas entscheiden und die einzige Stelle, an der wir eine Ausnahme machen können, ist die erste Regel, nämlich möglicherweise gibt es doch Menschen, die Menschen sind, obwohl sie das Herz nicht links haben, in der Regel aber schon, nur einzelne halt nicht. Das sind dann die Ausnahmen. Okay. Oder am Beispiel Zugriffskontrolle. Als Hausaufgabe könnte man das mal umdichten auf Axel Voss und seine Regeln eben zu Upload-Filtern. Also es gibt eine Teilmenge der Systembenutzer, das sind eben die Mitarbeiter. Eine Teilmenge der Mitarbeiter hat irgendwas falsch gemacht und ist geblacklistet. Dann gibt es Anfragen an das System, die beantwortet werden sollen, wo dann eben entschieden wird, ob die Leute jetzt eben Zugriff auf die Projektdaten haben oder nicht. Normalerweise heißt die Antwort eben bei Anfragen von Benutzern, lassen wir nicht zu jetzt auf die geheimen Projektdaten, Mitarbeiter schon. Mitarbeiter, die rausgeworfen worden sind oder geblacklistet sind, auf keinen Fall. Und wir müssen eine eindeutige Entscheidung treffen. Ja? Also irgendwie, dass ein Zugriff sowohl bewilligt als auch abgelehnt wird, ist nicht drin. Nur mal so etwas informell im Hinterkopf zu behalten. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn jetzt zu einer ordentlichen Interpretation davon? Okay. Also eine Wissensbasis mit anfechtbaren Inklusionen besteht aus klassischen Regeln, die haben wir vorhin gesehen, am Beispiel der Familie AL und anfechtbaren Inklusionen D, über die müssen wir uns jetzt gesondert unterhalten. Das sind hier genau die mit dem N dran, ne? Die anfechtbaren. So. Anforderungen an ein Modell, also eine gültige Interpretation. Wenn wir die anfechtbaren erstmal rauslassen, soll alles so sein wie vorher. Ja, das muss also ein Modell hinsichtlich der klassischen Regeln sein. Jetzt müssen wir gucken, was wir mit den Anfechtbaren machen. Und dann machen wir das, was natürlich ist. Wir wollen möglichst wenig Ausnahmen haben oder eben maximal viele Individuen, die alle anfechtbaren Inklusionen erfüllen. Formal ist das die Maximierung dieser Menge oder die Minimierung der Ausnahme, dem Morgen lässt grüßen. Das kann man so oder andersrum machen. Das ist gehopst wie gesprungen. Wir machen das jetzt mal über die Maximierung. So, für die anfechtbare Inklusion, die wir uns gerade angeschaut haben, ist eben die zu maximierende Menge genau diese. Ja, warum? Alles, was kein Mensch ist, macht uns kein Problem. Da haben wir ja keine schlimme Aussage drüber getroffen. Und alles, was das Herz auf der linken Seite hat, passt. Die anderen sind möglicherweise das Problem. So. Bei der Semantik, die wir uns jetzt anschauen in diesem Kontext, möchten wir die Extension, also ausfüllen mit Individuen, wenn man so möchte, von Rollen variieren können, während eben die Domäne, also die Individuen, über die wir sprechen, die sind einfach fix und die atomaren Konzepte, also diese festen Eigenschaften auch, da wackelt nichts dran, sondern es geht eben nur um diese speziellen Rollen. Wir sind jetzt wieder bei unserem Beispiel eben Situs Inversus und das Spannende ist eben, dass Charlie offensichtlich eben das Herz rechts hat. So, Charlie ist also Situs Inversus. Charlie verletzt die anfechtbare Inklusion H, die ja eigentlich sagte, Menschen haben das auf der linken Seite. Und die anderen Extensionen, die wir jetzt da haben, verletzen eben unsere Maximierungsbedingungen, weil wir eben nicht ohne Not Alice und Bob jetzt auch zu Ausnahmen machen dürfen. Super. Bis hin ist ganz einfach. Aber was ist, wenn wir jetzt mehrere Regeln haben, die möglicherweise in Konflikt miteinander stehen? Ja? Nehmen wir das Beispiel Zugriffskontrolle. Da haben wir die Regel Delta S und Delta U für Anforderungen durch Mitarbeiter oder Anforderungen von Usern. Und da kriegen wir jetzt Eindeutigkeit hergestellt, mithilfe einer Präferenzrelation auf den Interpretationen. Wie machen wir das? Ja, um Gottes Willen, fürchterliche Definition, das ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn diese Eigenschaft gilt, dann definieren wir eben diese partielle Ordnung. Die partielle Ordnung heißt auf gut Deutsch einfach nur, wenn das spezieller ist. Ja, also wenn die Regel, Mitarbeiter zu sein, spezieller ist eben als die Regel, User zu sein. Oder die Regel, geblacklistet zu sein, spezieller ist als die Regel, Mitarbeiter zu sein, dann geben wir denen auch Priorität. Das ist hier jetzt einfach nur mal etwas formal ausgedrückt. Und wenn diese Priorität gegeben ist, dann dürfen wir zur Erfüllung der Regel mit höherer Priorität andere Regeln verletzen. Also wir optimieren an der Stelle, wo eben die höhere Priorität vorliegt. Und das machen wir jetzt gleich auch mal praktisch. Zum Beispiel, wie ich jetzt gerade schon sagte, eben mitwirkend oder mitarbeitend ist spezieller als überhaupt nur User zu sein. So. Und wir kommen damit jetzt eben zu einer Präferenzrelation über diese partielle Ordnung zwischen den Interpretationen und entscheiden uns mithilfe dieser Präferenzrelation dann gleich, welche wir nehmen. Das ist jetzt eigentlich der Kernpunkt. Und diese Präferenz liegt dann vor, wenn wir über dieselbe Interpretationsdomäne sprechen, die Extensionen für die atomaren Konzepte identisch sind. Da hatten wir ja gesagt, da variieren wir nichts dran. Außerdem muss, wenn I jetzt toller sein soll als J, das ist jetzt Regel 4, es auch wenigstens eine anfechtbare Inklusion geben, die das eben tatsächlich zum Ausdruck bringt und unterstützt. Und außerdem, das ist jetzt eben Regel 3, muss für alle anfechtbaren Inklusionen gelten, dass, wenn es dann eine gibt, also ein Delta, wo dann I doch nicht besser ist als J, dann brauchen wir eine Ausrede, nein, einen guten Grund, also ein wirklich ordentliches Argument dafür, dass wir jetzt eben die Regel verletzen dürfen. Das wäre dann eben beispielsweise eine anfechtbare Inklusion Delta mit höherer Delta Strich mit höherer Priorität, bei der eben die Interpretation I besser abschneidet als die Interpretation J. Ja? Also, wenn wir Interpretationen vergleichen, welche nehmen wir denn jetzt? Die müssen ja beide sowieso schon mal gültig sein für alle klassischen festen Regeln. Und was machen wir jetzt mit den anfechtbaren? Erstmal brauchen wir eine anfechtbare Inklusion, wo dann I wirklich besser ist. Das ist 4. Und zum anderen, wenn dann welche auftreten, wo I dann schlechter ist, dann brauchen wir eben als gutes Argument eine andere anfechtbare Inklusion höherer Priorität, bei der I besser ist. Was? Das hier?
Nee, also Sie verwenden ja in der Notation das Symbol, dieses kalligraphische D.
Ja, das Delta.
Also das Delta ist aus D gespeist.
Also das Delta ist aus dem großen D. Das große D sind die anfechtbaren Regeln. Also, das heißt so viel wie, wir müssen für alle anfechten, also 3 heißt, wir müssen für alle anfechtbaren, das ist ziemlich nah am Algorithmus, ja, wir müssen also für alle anfechtbaren Regeln prüfen, wenn hinsichtlich dieser Regel eben I dann doch nicht toller ist als J, dann brauchen wir dafür eben eine andere mit höherer Priorität. Das ist eben da nach dieser partiellen Ordnung, dann mit diesem kleiner als, wo dann eben I dann doch überlegen ist. Und das ist eben das gute Argument, was dann ins Spiel kommt. Wenn wir das jetzt mal beispielhaft machen, an unserem Beispiel eben Access Control mit einer Anforderung, also einem Request, über den jetzt entschieden werden soll, dann folgt eben aus den klassischen Regeln, dass eben Bert irgendwie sowohl Benutzer als auch Mitarbeiter ist. Und das ist damit eben auch gleichzeitig dann eine Anforderung durch einen Benutzer und auch durch einen Mitarbeiter. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir denn damit? Wir haben jetzt 2 Interpretationsmöglichkeiten. Die eine lässt zu, die andere nicht. Ja, I, die oberen beiden, die lassen ja zu, also Grant ist drin, Deny ist nicht drin in der Interpretation und J macht es genau umgekehrt und jetzt müssen wir uns ja entscheiden, welche ist denn jetzt besser? Wir natürlich denken, wissen natürlich. Ja, wenn der Mitarbeiter ist, lassen wir so zu und jetzt stellt sich noch die Frage, wieso klappt das hier? Wir schauen uns die zu maximierenden Mengen an. Das machen wir jetzt nicht hier, sondern nur mal ganz schnell. Wer dazu Fragen hat, kann nachher nochmal zu uns an den Stand kommen oder so. Dann können wir das auch mit Zettel und Bleistift durchspielen. Also in dem einen Fall ist dann eben der Request auf der einen Seite, in dem anderen Fall ist der Request auf der anderen Seite. Ansonsten ist alles identisch. Und jetzt müssen wir diese Bedingungen 1 bis 4 überprüfen. Ja, also Algorithmen sind gleich, die Extensionen atomarer Konzepte sind gleich. 4 ist sowohl so rum als auch andersrum erfüllt. Ja, durch, je nachdem, welche anfechtbare Inklusion ich jetzt maximieren möchte. Und jetzt muss die Regel 3 eben die Priorität reinbringen über die partielle Ordnung. Und da müssen jetzt einfach das, was da unter dritten stand, eben systematisch einfach durchgeprüft werden. Ja, das Durchprüfen ist jetzt einfach das Prüfen eben dieser Anforderungen von der Regel 3, die soweit, nee, oder nicht, von der Regel 3 und wie man da zum Ergebnis kommt, kann man jetzt einfach sozusagen mit Abzählen oder Abstreichen der Elemente in der Menge machen, das möchte ich jetzt an der Stelle nicht vortun, das macht es nicht besser. Und damit kommen wir jetzt abschließend zur Definition, nämlich eine Interpretation im Sinne unserer Semantik, die wir uns jetzt hier anschauen oder geben wollen, liegt dann vor, wenn eben I klassisches Modell von S ist. Das hatten wir ja gesagt. Damit können wir eben bestehende Wissensbasen auch weiterverwenden. Und für alle anderen klassischen Modelle J eben gilt, dass J nicht besser ist als I. Das heißt, eine Interpretation ist also dann ein Modell, wenn sie hinsichtlich der klassischen, nicht anfechtbaren Regeln gültig ist und unter den verbliebenen dann zu den besten gehört. So. Jetzt im konkreten Fall, I und J haben beide die klassischen Regeln erfüllt, sonst hätten wir uns die auch nicht angeguckt. Wir konnten dann jetzt eben zeigen oder sehen, dass eben I besser ist als J. J aber nicht besser als I. Wir haben auch alle anfechtbaren Inklusionen angeguckt. Also es gibt keine mit höherer Priorität. Und in unserer Interpretation oder Extension hier von der anfechtbaren Regeln waren auch schon alle drin. Das kann nicht weiter maximiert sein werden. Also hat I gewonnen und ist ein Modell. Natürlich, intelligent hätte man es mit weniger Formalismus hingekriegt, aber es geht eben auch so und das lässt sich Computern sehr gut beibringen. So, den Ausschluss atomarer leerer Konzepte überspringen wir mal, da geht es eigentlich nur darum, wenn ich eben solche Sachen habe wie diese Inklusionen da, wenn dann auf der rechten Seite da in AI oder A1 oder A2 kein Element drin ist oder sowas, dann bricht das alles zusammen. Da kann man eben so Hilfsregeln einführen, um das eben hinzubekommen. Spannender ist eben, was wollen wir jetzt damit machen? Wenn wir jetzt eben so eine Wissensbasis mit anfechtbaren Regeln auch haben, wir möchten eben ableiten, dass Konzepte normalerweise Unterkonzepte von anderen sind, aber Ausnahmen zulassen. Also beispielsweise möchten wir trotzdem noch sagen, Menschen haben das Herz auf der linken Seite und da so stillschweigend eben Ausnahmen trotzdem eben zulassen. Ja, insbesondere können Eigenschaften wie Herz links haben in Unterkonzepten verletzt werden. Situs inversus war ja eine Spezialisierung eben von Mensch, also besondere Menschen oder außergewöhnliche Spezialfälle und die dürfen eben diese Eigenschaften verletzen. So, und in dem Kontext sind folgende Aussagen äquivalent, nämlich die Subsumption A ist Teilkonzept von D oder Spezialisierung soll genau dann vorliegen, wenn die Individuen, die die Instanzen von A und nicht von Unterkonzepten von A sind, die Konzeptbeschreibung erfüllen. Das habe ich ja gerade gesagt. Also Menschen, wir dürfen Menschen annehmen als Herz-Links-Träger, obwohl es auch Ausnahmen gibt. Die Ausnahmen kämen dann ja im Unterkonzept vor, was wir jetzt an der Stelle ausklammern. Ja, und die andere Formulierung ist im Prinzip äquivalent dazu. Das kann man mathematisch auch ausdrücken durch diese etwas komische Mengenbeschreibung. Da sind nämlich genau die Sachen rausgeflogen, also die Leute, die jetzt eben in Situs inversus sind, die wären dann jetzt hier gerade eben kunstvoll nicht drin. Wenn wir uns das jetzt als Beispiel für das Schließen anschauen, hier ist nochmal eben unsere Extension oder Interpretation, hier wer ist Mensch, wer hat Situs inversus und so weiter, wer hat das Herz links, wer hat das Herz rechts. Dann sehen wir ja, Charlie ist Mensch, hat aber eben das Herz auf der linken Seite, ist Situs inversus. Und mit dem Trickgriff, den wir jetzt gerade gemacht haben, dürften wir im klassischen Verständnis eben nicht mehr annehmen, dass Charlie ein Mensch ist, weil er das Herz links hat. Im Kontext eben von unserer anfechtbaren Inklusion und eben der Semantik, die wir uns da spendiert haben, aber schon. Weil das Argument eben ist, Charlie ist auch Element des Konzepts Situs inversus. Situs inversus ist eine Spezialisierung von Human. Die in den Spezialisierungen vorkommen sind, blenden wir aus, weil das ja gerade Ausnahmen sein können. Und wir dürfen deswegen trotzdem diese Erkenntnis ableiten. So, und jetzt, oh wei. Die Subsumption im Sinne unserer Semantik ist NP-hart. Wir haben unser Ziel leider verpasst. Wir wollten ja eigentlich gerne riesengroße Wissensbasen haben mit günstigen Berechnungseigenschaften, kann ich mich erinnern. Was machen wir jetzt? Dummes Gesicht. Haben wir eine Lösung? Ja, wenn es uns gelingt, Prioritätskonflikte auszuschließen, dadurch, dass wir im Zweifel einfach anfechtbare Inklusionen mit zusätzlichen Regeln ausstatten, die eben diese Prioritätskonflikte auflösen. Ja, durch so Spezialisierungskaskaden oder eben zusätzliche Hilfsregeln, die eben dann Inklusionen vorgeben, die dann eben für die Priorisierung herangezogen werden können und wir diese Prioritätskonflikte jederzeit ad hoc auflösen können, sodass wir eben wissen, welches kleine Delta aus dem großen D jetzt wichtiger ist, dann geht's in P. Wer den Beweis sehen will, ich sage jetzt gleich, wo er steht. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Anfechtbare Inklusionen, also eben Denken mit Ausnahmen, natürliches Denken in Beschreibungslogik, wurde auch anderswo probiert, eben am Beispiel der AL-Familie in diesen Sprachen ALCIO und ALCQO. Es gibt auch ganz andere Ansätze für Logiksysteme, beispielsweise eben Default Logic oder Otto Epistemic Logic. Und damit sind wir beim Schluss. Was haben wir gezeigt? Wir haben gesehen, dass das Konzept der Zirkumskription in Beschreibungslogik am Beispiel von EL-Bottom integriert werden kann. Die Berechnungskomplexität können wir unter Einschränkungen polynomiell beschränken. Ja, nämlich dann, wenn wir die Prioritätskonflikte durch geschicktes Regelformulieren eben ausschließen oder eben sofort entscheidbar machen. Und wir können bestehende Ontologien, also Wissensbasen, die eben keine anfechtbaren Regeln bis jetzt haben, weiterverwenden, weil da nichts Schlimmes passiert, weitgehend eben aus dem Grunde, weil wir ja vielleicht noch ein paar Regeln dazu schreiben müssen. So, und wer jetzt nach Hause geht und sagt, hey super, wir haben ja jetzt gesehen, wie wir Beschreibungslogik mit Zirkumskription reichern können und die Berechnungseigenschaften sind toll und Beschreibungslogik ist ja Prädikatenlogik erster Stufe. Achtung, 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 das gilt bei den anfechtbaren Inklusionen jetzt nicht mehr. Ja, wir sind jetzt nämlich tatsächlich schon woanders. Ja, wunderschön. Wer sich dafür interessiert, Beschreibungslogik inklusive Hinweisen zur Implementierung, wenn man das machen möchte, oder Anwendung, das Beschreibungslogik-Handbuch von Franz Bader, das ist eben so das Standardwerk. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von Veröffentlichungen hier von der Arbeitsgruppe hier Bonatti, Faella und Sauro, die eben sich auf diese anfechtbaren Regeln in Logiksystemen spezialisiert haben. Okay, jetzt kommen wir zu unserer praktischen Anwendung. Was machen wir denn jetzt damit? Regelwerk, der Herr Voss. Der ja da so gerne Regeln durchbringen möchte hinsichtlich unseres Urheberrechts und wie das mit den Upload-Filtern gehen kann. Ja, ist doch eigentlich ganz einfach, ja? Also anfechtbare Regel, urheberrechtlich geschützte Inhalte dürfen nicht hochgeladen werden. Es sei denn, es liegt eine Lizenz vor, es sei denn, die Lizenz ist nicht mehr gültig. Genau die Kaskade, die wir hatten hier mit Benutzer, Mitarbeiter geblacklistet. Und dann gibt es nochmal eine andere Regel, das wäre dann sogar eine nicht anfechtbare. Satire ist erlaubt. Satire ist erlaubt. Ja, prima. Dann ist doch unsere Upload-Filter-KI ganz einfach, oder? Die einzige spannende Frage bleibt noch, wer entscheidet denn jetzt, ob das konkrete Individuum, also das zu uploadende Datenpaket, da wie auch immer, jetzt Satire ist oder nicht? Machen wir mal einen Realitätscheck, natürlich intelligent an der Stelle. Wer entscheidet das denn im Zweifel? Irgendwie so ein Richter, ja? Im Zweifel irgendwie so einer mit Einzelmeinung am Amtsgericht oder irgendwie sowas, der den Schreibtisch voller Fälle hat, wo schon die 1000 vorher und so weiter alle Satire geschrieben haben und der einfach keinen Bock mehr hat, überhaupt sich mit Satire auseinanderzusetzen. Ja, und deswegen, weil eben solche wunderschönen Schafen Systeme, wo es dann eben auch nichts zu diskutieren gibt und keine Fehlerkennung und so weiter, wie auch plötzlich ist das Auto weg, was wir eben gesehen haben, sondern wo es hier funktionieren würde. Die helfen zwar natürlich beim Formulieren von solchen Regeln, ja, aber die Erhebung der Tatsachen, was ist denn jetzt hier eigentlich? Hat der Charlie das Herz links? Ist der überhaupt Mitarbeiter? Steht der auf der Blacklist? Die müssen ja irgendwo herkommen. Das löst unser System nicht. Trotzdem können wir ja, wenn wir das jetzt gleich diskutieren, ja vielleicht mal in der Diskussion etwas von dem Formalismus wegkommen und uns überlegen, was man da sinnvoll mitmachen könnte oder wo wir das vielleicht auch in Open-Source-Software sinnvoll einsetzen können. Die Sachen, die ich mir dazu überlegt habe, sind eben alle wunderschönen Sachen, wo eben irgendwie komplexere Regelwerke sind, die man dann nicht auskodieren will, wo man dann eben quasi so als Unterprogramm dann irgendwie das Regelwerk einfach nur zur Verfügung stellen will und dann eben ausrechnen lassen will, wo man dann eben die Regeln auch schneller anpassen kann, weil man eben eine formale Eingabesprache dafür hat. Und es gibt für Beschreibungslogik Open Source Bibliotheken oder Open Source Programme, die das können. Ich habe aber leider noch keins gefunden für anfechtbare Inklusionen. Das könnte man ja mal irgendwie in Gemeinschaftsarbeit vielleicht erweitern. Ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Wir brauchen ja insbesondere eben nur diese vier zusätzlichen Bedingungen dafür, unsere Präferenzrelation in Code zu gießen. Und damit bin ich jetzt zumindest mit dem Vortrag am Ende und wir können in die Diskussion starten.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen?
Moment, bitte. Darf ich aufgezeichnet Fragen? Da machen wir noch so lange.
Vielen Dank für den Vortrag, war toll. Ich bin irgendwie nach einer Viertelstunde, wusste ich nicht mehr, was groß D, klein I war, aber trotzdem danke. Was ich gut finde, ist, man kann jetzt endlich diese bestehenden Regelsysteme, wo die Regeln immer fest waren, ne? Also wenn es draußen regnet, brauchst du einen Schirm, sonst wirst du nass. Ja, Regenjacke war nicht vorgesehen, ja, hatte jemand vergessen. Kannst du jetzt erweichen, ne? Kannst du einfach sagen, ich habe jetzt wirklich Ausnahmen. Ich finde es toll, weil die Sachen, die bestehen, kann man jetzt um etwas erweitern und damit kannst du damit mehr machen. Ja? Was ich natürlich gleich sehe, ist, wo sind die Grenzen? Also die Beispiele, die du aufgeführt hast, so gerade Berechtigung, ne? Wenn es Stuff ist, hast du mehr Rechte. Sag mal, Berechtigungsmanagement, Read, Write, Execute und ne, ist halt doch ein bisschen komplexer. Ich sage nur Shiny Swan, der Buchhalter darf nicht der Controller sein. Das Ding wird komplex, komplex, komplex. Was ich gut finde, ist, wenn man Regeln jetzt priorisiert, ne? Priorisierung 1, 2, 3, 4, 5 bis unendlich, gib dem mal bei einer komplexen Regel Priorisierung, wer macht denn die Priorisierung? Also bei 3 sind wir uns ja noch alle einig, hab da mal 300. Brauche ich als nächstes irgendein, ich sage jetzt mal, Tool-Unterstützung-basiertes Ding, das mir auch diese ganzen Ausnahmen mal aufzeichnet und wer will sich die Fälle alle angucken? Das heißt, solange es klein ist und es steigt exponentiell, wird das unübersichtlich, unübersichtlich, unübersichtlich und das nächste ist, irgendwer findet sich da, ne, der findet das Loch im Zaun und sagt, ja, aber wenn ich mit der Regel, mit der Ausnahme, mit der Regel, mit der Ausnahme und mit der Regel, mit der Ausnahme, ätsche, bätsche. Also irgendwie, so mindestens 10 Leute im Raum würden das total geil finden, ja? Muss man einfach im Hinterkopf behalten und dann sind wir wirklich ganz schnell bei sowas wie, also die Juristen nennen das Güterabwägung, ja, ich habe 3 Regeln und 5 Interessen und und Güterabwägung ist nicht einfach, ne? Also das kriegen wir hin, aber trotzdem danke, ich finde eine tolle Idee.
So, ich habe mich jetzt, die Frage kam irgendwo so zwischendurch. Okay, gut, also wo sind die Grenzen des Systems? Also die eine Grenze habe ich ja eben schon angesprochen, die Entscheidung sozusagen, ob jetzt irgendwas Satire ist oder so, fällt das Ding nicht, es sei denn, es gelingt irgendjemandem kunstvolle Regeln aufzuschreiben, mit denen man das scharf erkennt. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen könnte. Ja, also schon allein fragen wir 10 Leute, ob irgendwie ein Witz lustig ist, ja? Die menschliche oder natürliche Intelligenz ist einfach unscharf und die Kategorisierung, ob jetzt irgendwas Satire ist und deswegen trotzdem hochgeladen wird, wird wahrscheinlich noch intensiv geführt werden, befürchtungsweise in den kommenden Jahren und dafür ist es dann eben an der Stelle nicht gut, aber wir könnten eben zumindest die grundlegenden Regeln, ja, wenn dann klar ist, dass es Satire ist, was dann anzuwenden wäre, nämlich ja, es darf hochgeladen werden, die könnten wir eben an der Stelle formalisieren und richtig, die Dinger werden groß. Die Dinger werden sehr groß, also diese Wissensbasen. Und das Schöne ist eben, man muss sie nicht in der Gesamtheit überschauen, sondern kann sich eben einen Ausschnitt rauspicken und sagen, ja, ich spreche jetzt hier gerade über Menschen und Herzen und irgendwo gibt es dann in der Ontologie auch irgendwas zu, weiß ich nicht, Zehennägeln und Haaren oder was weiß ich was, wenn wir gerade in der Biomedizin sind. Das ist aber jetzt gerade gar nicht mein Ausschnitt. Die Spezialisierung Situs Inversus ist ein Spezialfall vom Mensch, die kann ich erstmal hinschreiben, ohne dass ich mir um den Rest überhaupt Gedanken machen muss. Und dann kann ich ja als Anfrage an das System stellen, bist du noch konsistent? Ja, das ist ja eine der Wünsche, die wir an das System hatten, eben so einen Konsistenztest eben zu haben. Und das würde einem dann eben auch sagen, jetzt ist irgendwas Schlimmes passiert. Und zur Frage, wer gibt denn die ganzen Priorisierungen ein? Die Priorisierung erfolgt ja nicht explizit, sondern implizit. Durch Spezialisierungsketten, die sich eben möglicherweise auch transitiv, also durch Zusammensetzen von verschiedenen Sequenzen eben ergeben. Und das macht ja so ein System automatisch, da muss sich ja eben der Editor oder Bearbeitende gar keine Gedanken zu machen. Bitte.
Ich habe da noch mal was praktisch zum Rückschluss. Sie haben vorhin gesagt, wenn jetzt diese Ausnahme nicht gäbe, dann wäre ein Mensch, also eine Person, die das Herz rechts hat, kein Mensch. Also der Rückschluss, eine Person, die ein Herz rechts hat, kann kein Mensch sein. Die Ausnahme erlaubt jetzt, eine Person, die ein Herz rechts hat, ist auch ein Mensch.
Genau.
Jetzt kann man das erweitern. Gleiche Prioritätsebene, eine Person, der ein C weit absteht, kann auch ein Mensch sein. Eine Person ohne Arme kann auch ein Mensch sein, siehe Kontergan. Auch graue Haut könnte ein Gendefekt sein oder große Augen. Alles Priorität 1. Wenn jetzt alle diese Prioritäten aber zutreffen, kann er immer noch ein Mensch sein. Aber wenn ich den angucke, ist für mich ein Alien. Wo ist da die Grenze? Dass er dann sagt, nein, das kann jetzt doch kein Mensch mehr sein. Wie bringt man das bei?
Okay. Du kannst natürlich eben solche Regeln definieren, eben wenn einer jetzt den Defekt hat und den Defekt hat und den Defekt hat und noch einen Defekt hat und so weiter. Und die ganze Liste von Defekten und der befindet sich dann tatsächlich im Schnitt. Dann kannst du ja eben sagen, der ist jetzt irgendwie was Komisches oder irgendwie was weiß ich was und dann irgendwie eine Ausschlussregel machen eben dafür, soll dann kein Mensch sein, wie auch immer. Aber was eben nicht funktioniert, also das kann eben auch die Prädikatenlogik an der Stelle eben nicht, du kannst jetzt eben solche Sachen sagen, wie für alle gilt und es existiert, aber nicht, ich will genau 5 oder wenn es mehr als 5 sind oder sowas, dann ist es kaputt. Das kann es nicht. Lässt sich eigentlich nicht ausdrücken. Ja, das lässt sich damit nicht ausdrücken, ja. Also das eben, also eben sowas wie, wenn eben mehr als n Regeln verletzt sind oder sowas, dann fällt einer irgendwo dann sozusagen nachgelagert raus, das geht nicht. Das kann es nicht.
Mich würde noch interessieren, wenn man ein Regelsystem hat, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ein einfaches System mit wenigen Ausnahmen, und man nimmt mehrere von diesen Regelsystemen, baut die zusammen zu einem großen System, hierarchisch oder nebeneinander, wie auch immer. Wie komplex wird denn diese ganze Behandlung der Ausnahmen?
Die Behandlung der Ausnahmen, das wurde eigentlich im Prinzip beantwortet, wenn eben die Priorisierung zwischen den anfechtbaren Inklusionen, also den Ausnahmen, klar ableitbar ist durch angegebene Spezialisierungen, dann ist es zumindest eben hinsichtlich der Komplexitätstheorie beherrschbar, im Sinne von, ist eben mit polynomiellem Aufwand möglich. Der polynomielle Aufwand hängt natürlich auch von der Eingabegröße ab.
Also steigt denn quadratisch oder kubisch oder sonst was, aber nicht exponentiell?
Genau.
Gut. Gibt es weitere Fragen?
Wie scharf ist diese Annahme überhaupt?
Also ich wiederhole nochmal kurz die Frage, auch wieder nach dem Wachstum exponentiell oder polynomial?
Ja, also die Frage war eben, wie scharf die Annahme ist. Also es kann gezeigt werden und wird eben da von der Arbeitsgruppe in irgendeinem von den Papern, die veröffentlicht haben, eben auch nachgewiesen. Die machen eine sehr genaue algorithmische Beschreibung, um was man machen sollte und was man nicht machen sollte, wenn man das jetzt implementieren würde. Die haben eben tatsächlich gezeigt, unter der Annahme eben, dass wir die Prioritätskonflikte aufgelöst bekommen, in eindeutiger Weise ist es in P.
Aber ich meine, also es könnte ja sein, dass jetzt die Annahme dazu führt, dass wir jetzt Teilprobleme betrachten, die gar nicht in Interesse sind. Ganz fies gesprochen, wir könnten ja dann über die Lehre sprechen. Also gibt es denn Fälle, wo die Annahme erfüllt ist?
Ich kann jetzt an der Stelle inhaltlich nicht folgen. Welche Annahme?
Warte mal kurz.
Sie hatten doch diese, ja, also wenn wir jetzt die Annahme treffen, ich weiß auch schon nicht mehr wie genau, wie die Annahme hieß, also wo, wenn Sie zeigen, dass die Komplexität gleich P ist, da treffen Sie eine Annahme an das Regelwerk, oder wie war das?
Nein, wenn wir die Anforderung an das Regelwerk stellen, dass sich eben bei in Konflikt stehenden anfechtbaren Inklusionen klar eine Priorisierung vornehmen lässt, also dadurch, dass eben andere Regeln, die vorgeben, eben im Sinne von Spezialisierung, ja, also beispielsweise eben allgemein sind es Anwender im System, spezieller sind es Mitarbeiter und noch spezieller sind es eben Geblacklistete.
Naja, aber die,
der dann ist das eben an der Stelle, dann bestehen natürlich die Konflikte, aber die Prioritäten sind klar, wo wir dann eben den Vorzug geben und damit ist eben auch klar, welche Regeln wir anwenden. Und das ist gerade eben der Aspekt, der eben da bei der natürlichen Intelligenz geklaut ist, wo eben gesagt wird, wie ist denn das? Bei Rot darf ich nicht über die Kreuzung fahren. Ja, jetzt bin ich aber das THW auf Einsatzfahrt, was gerade vor der Tür steht, das darf schon. Aber nicht, wenn da gerade ein Mensch draufsteht. Den dürfen die trotzdem nicht überfahren. Ja, und damit sind eben die Prioritäten geklärt und damit ist eben auch klar, welche Regel gezogen werden muss und zur Anwendung kommt. Wenn ich das nicht mache und da diffus Regeln nebeneinander stehen, die in Konflikt stehen und jetzt nicht klar ist, was ist denn jetzt wichtiger, schnell über die Kreuzung oder umfahren, Leben retten, ja, dann habe ich ein Problem und dann komme ich eben auch in die Situation, dass ich eben da bei dieser Mengenmaximierung super viel rumprobieren müsste. Ja, dann wird, wenn man so will, der Berechnungsbaum groß und so weiter und dann würde ich eben auch mit der Komplexitätstheorie eben bei dem polynomiellen Aufwand nicht mehr hinkommen.
Ja, das ist klar. Aber der Punkt ist doch, wenn man so eine Annahme trifft, dann sollte man sich doch immer fragen, für welche Fälle kann ich jetzt eigentlich diese Aussage, nützlich anwenden? Es könnte ja sein, dass meine Annahmen dazu führen, dass ich dann meine Aussage nur auf Probleme anwenden kann, wo die jetzt einfach vielleicht, das sind vielleicht nur triviale Probleme, ja?
Okay.
Oder es sind vielleicht auch Probleme, die es gar nicht gibt.
Genau. Also die Frage ist, was mache ich denn, wenn ich jetzt eine Welt beschreiben möchte damit, in der ich eben den Prioritätskonflikt nicht regelbasiert auflösen kann, weil mir auch nichts einfällt? Da ist die Antwort ganz einfach. Dann kann ich das natürlich trotzdem machen, ja, habe aber eben die günstigen Berechnungseigenschaften nicht mehr.
Nein, das ist doch nicht meine Frage. Meine Frage,
ach so.
Gibt es Beispiele, wo Sie zeigen können, dass die Annahme sinnvoll ist? Also Beispiele von praktischen Interessen.
Also ein Beispiel, also man könnte jetzt eben dieses Beispiel für das Zugriffskontrollsystem natürlich eben auch auf ein reales ausbauen. Und das würde funktionieren. Okay. Vielleicht verlagern wir das eben, also wir sind über Host-Sharing unten am Stand und dann höre ich mir gerne an, warum das Zugriffskontrollsystem oder warum die Regeln so kompliziert sind, dass das eben für ein Zugriffskontrollsystem nicht taugt. Unter Umständen sind wir dann natürlich auch im Bereich sozusagen der Prozessoptimierung oder wie auch immer, vielleicht sind einfach die Vorgaben unscharf. Ja, also wenn ich jetzt sage, eben Zugriffskontrollsystem von der Universität oder eben sowas, wenn da selbst keiner weiß, was eigentlich wichtiger ist und wie wir eben Leute werten wollen, dann kriege ich es auch einer Maschine nicht beigebracht.
Ja, nochmal herzlichen Dank für den Vortrag und für die rege Diskussion. Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne dann am Stand und wir freuen uns auf den nächsten Vortrag, der in 5 Minuten beginnt.